Und je nachdem setzt sich dann so eine Grapefruit durch und unser Tacrolimus wird dann eben nicht mehr so abgebaut, wie es abgebaut werden soll. Das heißt, wir haben hier ein Risiko für eine Überdosierung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge rund um die Niere. Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele Menschen nach einer Nierentransplantation oder mit bestimmten Autoimmunerkrankungen zum Alltag gehört. Die Immunsuppression. Und ganz konkret über die Medikamente, die dabei eingesetzt werden, sogenannte Immunsuppressiva. Was machen diese Medikamente eigentlich genau und warum sind sie so wichtig? Was muss man im Alltag beachten, zum Beispiel beim Thema Infektionen oder Nebenwirkungen oder wenn man mal eine Tablette vergisst? Diese und viele weitere Fragen klären wir heute gemeinsam und ich freue mich riesig, dass ich heute wieder eine Expertin bei mir an meiner Seite habe. Und zwar ist das heute Caroline Schwind. Sie ist Fachapothekerin für klinische Pharmazie und betreut als Stationsapothekerin unsere nephrologische Normalstation. Liebe Caro, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Um das Thema Immunsuppression etwas besser einordnen zu können, finde ich es vorher wichtig zu verstehen, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn eine neue Niere transplantiert wird oder wenn das Immunsystem aus dem Gleichgewicht gerät, wie bei bestimmten Autoimmunerkrankungen. Und zwar ist es so, unser Immunsystem ist eigentlich dafür da, uns vor Krankheitserregern wie Bakterien oder Viren zu schützen. Es erkennt, was körpereigen ist, also zu uns gehört, und was fremd ist. Wenn wir eine neue Niere transplantiert bekommen, dann sieht das Immunsystem dieses neue Organ zunächst als etwas Fremdes an, auch wenn es lebenswichtig für uns ist. Und das Immunsystem will dann dagegen ankämpfen. Es schickt Abwehrzellen los, um die neue Niere zu bekämpfen. Das nennt man dann eine Abstoßungsreaktion. Auch bei bestimmten Nierenerkrankungen, wie zum Beispiel beim Lupus oder einer Glomerulonephritis, richtet sich das Immunsystem manchmal fälschlicherweise gegen den eigenen Körper. Das nennt man dann Autoimmunerkrankung. In beiden Fällen, also nach einer Transplantation oder bei Autoimmunerkrankungen, brauchen wir Medikamente, die das Immunsystem ein Stück weit bremsen. Das sind dann die Immunsuppressiva, über die wir heute sprechen wollen. Liebe Caro, welche Immunsuppressiva sind denn bei Nierenerkrankungen oder nach einer Transplantation am häufigsten im Einsatz?
Genau, das sind Arzneimittel wie Tacrolimus, Cyclosporin, Mycophenolat und Cortison.
Und wie unterscheiden sich diese Medikamente, zum Beispiel in ihrer Wirkung? Warum brauchen wir so viele verschiedene?
Also ich teile sie jetzt mal so in drei Gruppen ein. Zum einen gibt es dann die sogenannten Calcineurin-Inhibitoren. Das sind dann Arzneimittel mit dem Wirkstoff Tacrolimus oder Cyclosporin. Tacrolimus wird häufig bei Transplantationen angewendet, auch bei Nierentransplantationen, weil die da zum Beispiel auch weniger Abstoßungsreaktionen eben zeigen. Und Cyclosporin ist ein Immunsuppressivum, das häufig auch bei nephrotischem Syndrom genommen wird, weil es da eben auch zugelassen ist. Und ich habe eben gesagt, das sind Calcineurin-Inhibitoren, so nennen wir die dann. Calcineurin ist ein Enzym, das für die Bildung von T-Zellen wichtig ist. Also T-Zellen, das sind ja dann die Zellen im Immunsystem, die dann Fremdmaterial detektieren, erkennen. Genau, und für diese Bildung von diesen T-Zellen gibt es eine Reaktionskaskade und da hemmen dann eben diese Calcineurin-Inhibitoren. Dann gibt es die Gruppe der Antimetabolite. Darunter fallen dann zum Beispiel Mycophenolat, aber auch Methotrexat oder Azathioprin. Methotrexat wird auch zum Beispiel häufig bei Autoimmunerkrankungen eingesetzt. Und die hemmen eben die Proliferation von B- und T-Zellen, also die Zellteilung dieser Zellen. B-Zellen, das sind auch Zellen des Immunsystems und kann man sich so als Waffenschmiede des Immunsystems vorstellen. Die bilden dann eben Antikörper, aber leider auch eben Antikörper zum Beispiel gegen eine neue Niere. Weswegen zum Beispiel auch häufig Mycophenolat dann eingesetzt wird bei nierentransplantierten Patientinnen. Und dann gibt es noch die Gruppe der Glukokortikoide. Glukokortikoide, das sind auch körpereigene Hormone, die werden in der Nebenniere gebildet und sind sozusagen die innere Bremse des Immunsystems. Also wenn der Körper überreagiert, beispielsweise auch bei einer Allergie oder einer starken Entzündung, hilft es eben, diese Reaktion zu stoppen oder abzuschwächen. Zum einen hemmen die auch die Produktion von entzündungsfördernden Stoffen und gleichzeitig fördern sie die Bildung von entzündungshemmenden Stoffen. Deswegen werden sie eben auch breit angewendet, Asthma zum Beispiel, Rheuma, Hautausschlagen oder eben auch Organtransplantationen.
Okay, das heißt, es gibt diese vor allem drei großen verschiedenen Gruppen, die wir in Kombination einsetzen. Die einen spezifizieren sich eher auf die T-Zellen, die anderen eher auf die B-Zellen, die beides verschiedene Zellen unseres Immunsystems sind und das Cortison als dritte Gruppe mit dabei, was alles auch so ein bisschen breiter mit abdeckt. Gerade bezüglich Cortison gibt es leider immer wieder Betroffene, die mit Nebenwirkungen zu tun haben und vor allem eher die Nebenwirkungen von Cortison sehr berüchtigt sind und auch oft sehr gefürchtet sind. Kannst du diese für unsere Zuhörenden ein bisschen besser einordnen? Also welche Nebenwirkungen von Cortison sind wirklich besonders häufig und was kann man dagegen machen?
Zunächst einmal, Glukokortikoide sind ja körpereigene Hormone, wie ich eben ja schon gesagt habe. Die sind wichtig und spielen im Stoffwechsel, bei Entzündungsprozessen, in der Stressregulation auch eine wichtige Rolle. Und wenn man die jetzt für eine kurze Zeit auch in größeren Mengen anwendet, sind die eigentlich, kann man auch fast schon sagen, praktisch nebenwirkungsfrei. Längerfristig eingenommen, da kann es dann eben auch zu Nebenwirkungen kommen, wenn man halt gewisse Spielregeln nicht beachtet. Das ist halt dieses sogenannte Cushing-Syndrom. Das ist das, was viele fürchten, was auch erstmal sehr beängstigend klingt. Also ja, man kennt ja dieses runde, aufgedunsene Gesicht, auch Vollmondgesicht genannt. Fettansammlung vor allem so im Bauch und Nacken, während die Extremitäten, also Arme und Beine, eher dünn bleiben. Die Haut wird auch blasser, dünner. Man hat eine schlechtere Wundheilung. Ja, Muskelschwäche, Bluthochdruck, Blutzucker, das sind auch dann Symptome, die da auftreten. Und ich sagte halt eben, ja, man muss ein paar Spielregeln beachten. Man kann zum Beispiel auf Cortison-Derivate zurückgreifen, wie Prednison und Prednisolon. Das ist ja das, was häufig auch in der Therapie dann eingesetzt wird, weil die einfach eben ein geringeres Cushing-Syndrom-Potenzial haben. Und generell guckt man dem eben auch, dass man in einer langfristigen Therapie, in der Langzeittherapie, auch in einer möglichst niedrigen Dosis bleibt. Also es gibt so eine Cushing-Schwelle, das ist dann die Dosis, ab der dann so ein Cushing-Syndrom auftreten kann. Und man muss natürlich gucken, dass man halt möglichst eben drunter bleibt. Wie gesagt, wenn man jetzt bei einem akuten Schub oder jetzt frisch transplantiert, da braucht man eine höhere Dosis. Das ist kurzfristig jetzt aber nicht so dramatisch. Und wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, man ist irgendwie so aufgedunsen, irgendwelche Wasseransammlungen hat, dann muss man eben auch überlegen, das kann auch ein Symptom der Grunderkrankung sein. Ne? Wir hatten das ja in älteren Folgen, das nephrotische Syndrom, das war ja auch so ein typisches Symptom von dieser Erkrankung.
Genau, das ist wichtig zu unterscheiden, was ist Symptom einer Erkrankung und was ist jetzt wirklich Nebenwirkung vom Cortison. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es auf kurze Zeit in hohen Dosierungen, gerade am Anfang einer Nierentransplantation oder in einem Schub einer Autoimmunerkrankung, so dass es tatsächlich auch mal Blutzuckerentgleisungen machen kann, aber ansonsten wir jetzt keine dieser gefürchteten Nebenwirkungen an sich fürchten müssen. Und solange wir es über längere Zeit nehmen, ist einfach wichtig, ist, dass wir die Cushing-Schwelle, also diese bestimmte Dosis, unterschreiten. Und auf jeden Fall unter diesen, bei Prednisolon sind es, glaube ich, 7,5 Milligramm, richtig?
Genau, ja.
Das ist ja öfter so, dass gerade bei Langzeit-Nierentransplantierten wir auf einer Prednisolon-Dosis von 5 Milligramm stehen bleiben, dass wir hier diese Schwelle auch nicht überschreiten und es hier zu den Nebenwirkungen auch hoffentlich nicht kommt. Wenn ihr trotzdem das Gefühl habt, dass es hier etwas mit Cortison und seinen Nebenwirkungen im Spiel sein könnte, meldet euch einfach gerne direkt bei eurem Behandlungsteam, dann kann man da zusammen nochmal drauf schauen.
Genau, und das mit der Dosis, das ist ja auch mit ein Grund, warum man jetzt zum Beispiel auch mehrere Immunsuppressiva nehmen muss. Also jetzt nicht nur Cortison, sondern eben auch diese drei Gruppen ja im Prinzip auch kombiniert. Die Calcineurin-Inhibitoren, die Antimetabolite und das Cortison. Zum einen eben, weil ich habe ja vorhin die unterschiedlichen Wirkmechanismen erklärt, dadurch kann man eben auch den Effekt erhöhen. Zum anderen eben auch, weil man eben bei den einzelnen Substanzen dann in der Dosis auch niedriger, zumindest in der Langzeittherapie dann irgendwann niedriger sein muss. Am Anfang braucht man ja schon höhere Dosen nach frischen Transplantationen. Genau. Ein anderer wichtiger Grund ist die Vermeidung von Resistenzen oder Therapieversagen. Das Immunsystem ist halt leider, oder kann halt leider in der Zeit weniger empfindlich auf einzelne Substanzen reagieren und durch die Kombi senken wir das Risiko dann.
Okay, also die Kombi ist nicht nur wichtig, weil es drei verschiedene Wirkmechanismen sind, sondern weil wir dadurch auch die Dosierung der einzelnen Medikamente deutlich reduzieren können. Habe ich das richtig verstanden?
Unter anderem auch, genau.
Und wie wichtig ist es, die Medikamente immer genau zur gleichen Zeit einzunehmen?
Ja, das ist schon sehr wichtig. Wir haben bei Immunsuppressivern, haben wir es mit Arzneimitteln zu tun, die, ja, man kann sie als sensible Arzneimittel vielleicht bezeichnen, weil wir da einen gewissen Wirkspiegel brauchen. Wir haben eine, wir sagen immer, enge therapeutische Breite dazu, weil wir halt gucken müssen, dass wir nicht zu hoch mit der Dosis sind. Dann drohen halt eben auch Nebenwirkungen. Wenn wir aber zu niedrig mit der Dosis sind, dann haben wir das Risiko, dass wir hier eine Abschussungsreaktion zum Beispiel haben. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir genau in so einem Zielbereich sind, dass wir einen konstanten Wirkspiegel haben, eben nicht diese Schwankungen, die dann eben zu den Nebenwirkungen führen kann oder eben zu den negativen Reaktionen. Genau, und zum anderen ist es eben wichtig, dass wir den Wirkspiegel auch kontrollieren können, damit eben das Behandlungsteam auch weiß, wo stehen wir hier gerade, sind wir schon im therapeutischen Bereich. Und um das richtig einschätzen zu können, muss das auch eben zur gleichen Zeit immer eingenommen werden. Und was eben auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, wenn man das immer zur gleichen Zeit nimmt, schafft man eine Routine. Und eine Routine hilft auch dabei, dass man dann eben die Einnahme nicht vergisst und hilft im Alltag da auch viel.
Genau, hier ist ja vor allem auch das Tacrolimus wichtig zu nennen, was wir dann auch als Behandlungsteam am Anfang sehr, sehr engmaschig kontrollieren, dass wir sehen, wann wir im therapeutischen Bereich sind, dass wir nicht drüber oder drunter sind und auch auf lange Zeit, wenn das irgendwann in einem wirklich stabilen Zielspiegel ist und man schon lange transplantiert ist, kann man hier die Abstände der Spiegelkontrollen auch erweitern. Was passiert denn, wenn man mal eine Dosis vergisst?
Ich habe natürlich hier gerade gesagt, es ist schon wichtig, dass man die Arzneimittel wirklich regelmäßig einnimmt, damit man dann eben, wenn man eine Dosis jetzt vergisst, nicht auf einmal irgendwie aus diesem therapeutischen Bereich rausrutscht. Wichtig ist, gucken Sie immer im Beipackzettel nach. Da gibt es immer einen Passus, da steht, was muss ich tun, wenn ich eine Einnahme vergessen habe. Das steht bei jedem Arzneimittel da. Und bei Immunsuppressiva ist es auch eben wichtig, dass man dann nicht irgendwie einfach dann jetzt eine doppelte Dosis nimmt, sich jetzt denkt, oh, ich habe es jetzt vergessen, dann nehme ich halt zwei. Das sollte man eben tunlichst nicht tun, sondern wirklich gucken, was steht da und ja, wie viel Zeit ist es gerade vergangen, kann ich noch was nachnehmen oder sollte ich wieder bis zur nächsten Gabe warten? Wenn Sie jetzt irgendwie frisch transplantiert sind, dann ist es da vielleicht auch nochmal wichtig, dass wenn Sie eine Dosis wirklich vergessen haben, Ihr Behandlungsteam kontaktieren, dass man dann eben nochmal genauer nachgucken kann oder wenn Sie sich halt irgendwie unsicher sind.
Okay, also auf jeden Fall im Beipackzettel nachschauen und bei irgendwelchen Zweifeln immer Rücksprache mit dem Behandlungsteam halten. Genau. Gut, dann würde ich einmal zum Thema weitergehen, nämlich dem Alltag mit Immunsuppression. Das ist gerade ein Thema, was viele unserer betroffenen Patientinnen und Patienten sehr interessiert. Was bedeutet Immunsuppression für mich eigentlich im Alltag? Zum Beispiel bezüglich Infektanfälligkeit. Kann ich mich impfen lassen? Muss ich irgendwas beachten bei meiner Ernährung? Und kann ich überhaupt verreisen, wenn ich immunsupprimiert bin? Kannst du vielleicht auf diese sehr vielen Themen, die ich gerade angesprochen habe, uns ein bisschen erläutern und erklären, wie man sich hier im Alltag am besten zu verhalten hat und worauf man am besten achten muss?
Ja, sehr gerne. Du hast es ja eingangs ja auch schon gesagt, ne? Das Immunsystem soll ja Fremdkörper erkennen, soll uns schützen und wird natürlich dann auch, wenn es gehemmt ist, haben wir natürlich auch eine höhere Infektanfälligkeit. Das ist natürlich, ja, geht halt natürlich einher mit der Hauptwirkung. Wir können halt irgendwie gucken, ja, dass wir uns möglichst schützen dann. Ne? Dass, ja, zum einen eben auch durch eine gute eingestellte Dosis, Handhygiene zum Beispiel, dass man sich regelmäßig auch die Hände wäscht. Also ich meine, wir kennen das ja auch alle jetzt noch von Corona, dass es vielleicht auch hilfreich sein kann, eine Maske zu tragen, wenn man irgendwie in einer vollen Straßenbahn sitzt, gerade wenn man jetzt gerade ein frisches Organ hat, da ist das ja auch nochmal besonders wichtig. Das sind so Dinge, wie man sich irgendwie schützen kann. Zum anderen ist eine Impfung wichtig. Am besten sogar noch, bevor man jetzt transplantiert wird, dass man nochmal alles auffrischt. Es gibt aber auch Impfungen, die auch ja, regelmäßig empfohlen werden, ne? Wie zum Beispiel Grippe oder auch Covid, dass das auch regelmäßig dann gemacht wird. Das sind sogenannte Totimpfstoffe. Das heißt, das sind Impfstoffe, wo die Viren abgetötet worden sind oder wo Fragmente von Viren sind. Das heißt, die können jetzt selber keinen Schaden mehr im Körper anrichten. Das Immunsystem kann damit aber lernen. Es ist nach wie vor natürlich so, das Immunsystem ist geschwächt. Dadurch kann halt eben die Wirkung der Impfung nachher auch abgeschwächt sein. Deswegen meinte ich halt gerade am besten alles, was man vorher nochmal impfen kann, vorher impfen. Trotzdem ist es besser als gar nichts. Ne? Also jetzt gerade so die Grippe, die man ja jährlich auffrischen soll, wäre da schon wichtig. Grippeschutzimpfung jetzt zum Beispiel schützt eben auch für schwerere Verläufe. Und gleichzeitig kann ein Infekt aber auch eine Abstoßung oder ein Transplantatversagen bedeuten. Und dadurch ist es eben auch wichtig, dass man sich dann eben schützt. Genau, dann gibt es ja noch sogenannte Lebendimpfstoffe. Da ist es dann wieder problematischer, weil da sind ja noch Viren drin, die sind zwar abgeschwächt und ein gesundes Immunsystem kann damit umgehen, aber wenn man natürlich Immunsuppressiva nimmt, eben nicht mehr so gut. Und deswegen ist es da auch einfach wichtig, dass man vor dem Einsatz von Immunsuppressiva nochmal alles auffrischt und dass eben auch ihr Umfeld geimpft ist. Das nennt man dann Herdenschutz. Dann war ja noch die Frage, so das Thema Reisen ist jetzt grundsätzlich auch kein Problem, ne? Wenn sie auch gut eingestellt sind, dann ist das machbar. Es gibt halt ein paar Dinge, die man da auch beachten muss. Zum einen, jetzt wenn sie irgendwie ein fernes Land reisen mit einer Zeitumstellung, sollte man das berücksichtigen bei der Einnahme, dass man dann...
Ja, stimmt, das kann ja tricky werden,
dass genau, man die gleiche Uhrzeit hat. Genau, dass man ja sich da irgendwie im Handy eine Weckerfunktion einstellt, dass man halt immer dann zur üblichen Zeit das dann auch einnimmt. Zum anderen sollte man aufpassen, dass man sich gut vor der Sonne schützt. Denn Immunsuppressiva an sich können als Nebenwirkung die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen. Außerdem ist es halt auch so, dass die Reparatur nach UV-bedingten Hautschäden schlechter funktioniert. Denn das ist ja auch quasi eine Immunreaktion, ne? Hautschäden dann beheben. Und dadurch hat man dann leider auch ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Und hier ist es dann einfach auch wichtig, sich eben vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und hohen UV-Schutz dann aufzutragen. Genau, vielleicht noch so ein anderer wichtiger Punkt, der kann auch beim Reisen, aber auch im Alltag eine Rolle spielen, ist, wie lagere ich eigentlich Immunsuppressiva? Man sollte sie vor Licht und Feuchtigkeit schützen. Also ist zum Beispiel das Badezimmer immer ein sehr schlechter Ort.
Weil man da, wo man eigentlich klassischerweise seine Medikamente bunkert.
Ist, ja. Genau. Und deswegen, da hat man dann, wenn man regelmäßig duscht, dann halt eben auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, das ist eigentlich kein gut geeigneter Ort.
Oder einfach weniger duschen dann.
Ja gut, das ist jetzt
jedem selbst. Die Hygiene. Die Hygiene habe ich vergessen. So,
ja. Ne? Danke. Es ist, wichtig ist, dass man die im Originalbehälter lässt und nicht irgendwie schon ausblistert. Und was viele auch nicht wissen, die sind ja immer die Blister sind nochmal in so einer Plastikfolie. Und sobald diese Plastikfolie geöffnet ist, ist die Haltbarkeit auch verkürzt. Das können Sie dann auch nochmal im Beipackzettel nachlesen, meistens so um ein Jahr. Also jetzt kein Drama, Sie werden, denke ich, in der Zeit die gut verbrauchen. Aber sollte man einfach mal gehört haben.
Es gibt ja diese Medikamentenverpackungen, wo man alles schon ausblistert und dann für Montag bis Sonntag schon alles vor in sein Päckchen reinlegt. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Das heißt, das sollte man dann am besten bei Immunsuppressiva nicht schon vorblistern, sozusagen.
Dann besser wirklich ausschneiden. Also dass man die einzelnen Blister ausschneidet und dann im Blister.
Dass man die nicht rausklipst, sondern in dem.
Genau. Ja. Wichtig ist natürlich, dass man es dann auch, bevor man es dann einnimmt, direkt rausknipst und nicht im Blister verschluckt.
Das stimmt. Ja, das sollte man darauf beachten, auf jeden Fall. Nicht mit Verpackung schlucken.
Ja. Klingt banal, ne? Aber.
Ja, meistens kommt das ja dann alles in so ein kleines Döschen und man schluckt alle auf einmal runter. Wie sieht es denn aus hinsichtlich der Ernährungsweise? Muss ich mich besonders ernähren und was ist gerade mit so Nahrungsergänzungsmitteln? Gibt es da irgendwie so typische Stolperfallen, über die man besser nicht stolpern sollte?
Genau, ja, generell muss man bei der Ernährung einfach beachten, Nahrung im Magen und Darm beeinflusst ja auch die Aufnahme von Arzneimitteln. Und Immunsuppressiva werden zum Beispiel auch durch fettreiche Nahrung beeinflusst. Das heißt, die werden dann schlechter sogar aufgenommen. Das heißt, wir sollten möglichst nüchtern sein, entweder eine Stunde vor dem Essen oder 2 bis 3 Stunden nach dem Essen. Wichtig ist, egal wie Sie es machen, machen Sie es bitte immer konstant. Wir haben ja vorhin über diesen konstanten Wirkspiegel gesprochen. Das heißt, die Nahrung als solche kann das beeinflussen. Aber es gibt auch Inhaltsstoffe in Nahrungsmitteln, die wechselwirken. Und zwar, das wissen viele nicht, Grapefruit ist so ein ganz tolles Beispiel, was man meiden sollte, wenn man Immunsuppressiva nimmt. Weil Arzneimittel werden im Körper ja auch irgendwie wieder abgebaut. Über die Niere oder über die Leber. Und in der Leber gewisse Enzyme, die eben dafür sorgen, dass der Arzneistoff dann verändert wird, sodass er dann abgebaut werden kann. Und diese Enzyme, da gehen halt verschiedene Arzneimittel dran, die dann vielleicht miteinander konkurrieren, aber auch Stoffe aus Nahrungsmitteln, wie jetzt eben zum Beispiel in dieser Grapefruit. Die haben dann eine gewisse Affinität zu diesen Enzymen. Und je nachdem, welche Affinität stärker ist, setzt sich dann so eine Grapefruit durch und unser Tacrolimus oder Cyclosporin wird dann eben nicht mehr so abgebaut, wie es abgebaut werden soll. Das heißt, wir haben hier ein Risiko für eine Überdosierung.
Okay, das heißt, das bleibt dann länger im Körper.
Es bleibt länger im Körper, genau. Das betrifft eben Grapefruit, aber auch viele andere Arzneimittel. Denn das ist einfach wichtig, dass man das bedenkt, gerade auch wenn man dann irgendwas Neues verordnet bekommt oder eben auch sich selber was kauft. Also es gibt ja auch Arzneimittel, die braucht man kein Rezept für, die kann man so in der öffentlichen Apotheke kaufen oder teilweise sogar auch im Drogeriemarkt, wie beispielsweise das Johanniskraut, was ich persönlich auch ziemlich riskant finde, dass man das einfach so im Drogeriemarkt kaufen kann. Denn, wie ich eben gesagt habe, es gibt ja Stoffe, die mit diesen Enzymen konkurrieren und Johanniskraut wiederum sorgt dafür, dass mehr von diesen Enzymen gebildet werden. Das heißt, wir haben am Ende vielleicht eine zu niedrige Dosis von oder zu wenig Cyclosporin oder Tacrolimus im Körper. Und dann haben wir ein Risiko für eine Abstoßungsreaktion.
Okay, das heißt, unter Johanniskraut-Einnahme kann es sein, dass es mehr von den abbauenden Enzymen gibt und die das deswegen schneller abbauen und wir einfach viel zu wenig davon im Körper haben.
Ja,
ganz okay, also in die andere Richtung.
In die andere Johanniskraut, Richtung,
gefährlich.
Ja.
Okay, also um es zusammenzufassen, der Alltag mit der Immunsuppression auf jeden Fall auf die Hygiene achten, Händehygiene. Man hat ein erhöhtes Infektionsrisiko. Das ist dann einfach so, wenn man das Immunsystem auch bremst. Es ist ja auch der gewünschte Effekt, was dann unsere Autoimmunerkrankung oder unsere transplantierte Niere angeht. Ernährung, darauf achten, vor allem Finger weg von Grapefruit und vor allem auch Johanniskraut hier in die andere Richtung problematisch. Und vor allem das Thema Impfung, ganz wichtig, vielleicht können wir dazu auch nochmal eine eigene Folge machen, fällt mir gerade so ein. Ganz interessantes Thema, alles was noch geimpft werden kann, vor der Transplantation impfen und auf jeden Fall regelmäßig Grippe auffrischen. Du hattest eben gesagt, im Zusammenhang mit dem Grapefruit-Saft oder auch Grapefruits an sich, dass hier eine Wirkung auf Enzyme gibt, die auch andere Medikamente haben können. Was ist denn hier wichtig, wenn man neue Medikamente verschrieben bekommt als immunsupprimierte Person? Und wie kann die Apotheke an sich eigentlich konkret zusätzlich über die Medikamentenausgabe hinaus hier helfen und unterstützen?
Genau, also ich empfehle allen Patientinnen und Patienten, die immer einen aktuellen Medikationsplan dabei haben sollten. Denn wir kennen das ja alle, dann gehen wir zu unserem Hausarzt oder zu unserer Hausärztin, bekommen Arzneimittel verschrieben, dann gehen wir noch zu unserem Nephrologen, da bekommen wir wieder was verschrieben, dann noch irgendwie anderer Facharzt. So, und dann weiß nachher der eine nicht, was der andere gemacht hat. Und da ist es einfach wichtig, dass wir einfach ein Dokument haben, wo alles drinsteht, was eben auch erweitert werden kann. Ne? Das hat ja dann gerade dieser bundeseinheitliche Medikationsplan, hat ja diesen QR-Code. Und dann kann eben jeder Verordnende prüfen mit einer neuen Verordnung, interagiert das irgendwie miteinander. Das kann auch eine öffentliche Apotheke machen. Da kommt ja auch oft, wenn man jetzt gerade so eine Stammapotheke hat, kommt ja auch oft immer da alles zusammen, die, ne, was man dann an verschiedenen Stellen verordnet bekommt, was man sich dann selber auch noch kauft ohne Rezept. Und da ist es einfach immer wichtig, dass man den aktuell hält. Denn gerade auch wenn man mal kurzfristig irgendwie was einem Antibiotika zum Beispiel, da gibt es auch ganz, ganz viele, die eben dann da mit unseren Immunsuppressivern wechselwirken. Gerade auch eben über diese Enzyme, die ich eben gesagt habe.
Zum Thema Apotheke nochmal, hat uns eine häufig gestellte Frage erreicht von unseren betroffenen Patientinnen und Patienten. Und zwar die Frage nach Generika. Macht es hier einen Unterschied, welches Präparat man einnimmt? Weil manchmal, wenn man in der Apotheke ist und sich sein Medikament abholen möchte, werden einem ja auch verschiedene Hersteller vorgeschlagen.
Genau, das ist, als ich noch in der öffentlichen Apotheke gearbeitet habe, auch tagtäglich fast erlebt, dass man jetzt nicht das Arzneimittel bekommt, was so auf dem Rezept steht. Das ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm. Grundsätzlich sind Generika Arzneimittel, die den gleichen Wirkstoff haben, in der gleichen Dosierung und auch in einer vergleichbaren Darreichungsform. Die wirken gleich. Das ist in der Regel kein Problem, da auch auszutauschen. Das ist sogar gut, weil wir müssen ja überlegen, irgendwann läuft das Patent ab von einem Arzneimittel und dann können das von anderen Firmen produziert werden. Und das spart natürlich auch Kosten. Und die Krankenkassen, die haben Rabattverträge mit den verschiedenen Firmen. Und deswegen ist dann die Apotheke auch an diese Rabattverträge gebunden und muss das Arzneimittel abgeben, was eben da diesen Vertrag hat. Tatsächlich ist es bei Immunsuppressiva ein bisschen anders. Denn ich habe das ja schon mal gesagt, wir haben hier einen sehr engen therapeutischen Bereich und wir haben hier sehr sensible Arzneimittel. Und die fallen unter einer sogenannten Substitutionsausschlussliste.
Und das ist aber ein langes Wort.
Genau, es ist nämlich so, darunter fallen eben Arzneimittel, die diese enge therapeutische Breite haben oder bei denen es in der Fachinformation oder im Beipackzettel steht, dass die nicht einfach ausgetauscht werden dürfen ohne ärztliche Betreuung.
Okay.
Genau, und deswegen ist es da tatsächlich so, dass man da auch wirklich das bekommen sollte, was man verordnet bekommen hat. Es ist leider so, wir haben das Problem ganz oft, dass Arzneimittel manchmal nicht lieferbar sind. Und dann muss natürlich geguckt werden, was machen wir jetzt? Da ist es natürlich immer besser, eine andere Firma zu geben, als gar nichts zu geben. Natürlich niemals ohne ärztliche Rücksprache. Mhm. Ne? Also das muss dann auch neu verordnet werden. Aber es ist jetzt nicht erstmal, also wenn sie irgendwann mal in der Situation sind, dass sie eine andere Firma bekommen, dann ist das jetzt kein Weltschmuck, dann muss das eben ärztlich betreut werden mit nochmal Blutabnahmen.
Dass man dann nochmal den Spiegel kontrolliert.
Genau, sozusagen. Genau, dass man den Spiegel kontrolliert. Aber ja, grundsätzlich sagt man bei Immunsuppressiva eben schon, dass man da bei der gleichen Firma bleiben sollte.
Aber an sich ist es sonst immer der gleiche Wirkstoff. Es hat einfach nur eine andere Firma hergestellt, die das dann vielleicht auch mittlerweile günstiger macht, weil das Patent abgelaufen ist.
Ja, genau.
Also
genau,
alle anderen Medikamente sollten eigentlich den gleichen Wirkstoff und dann auch die gleiche Wirkung an sich haben.
Genau, nicht nur eigentlich. Das ist wirklich so. Es ist so, okay. Da muss man sich auch keine Sorgen machen. Grundsätzlich jetzt bei allen anderen Arzneimitteln, irgendwelche Blutdruckarzneimittel nehmen oder sowas. Da müssen Sie sich wirklich gar keine Sorgen machen. Das hat die gleiche Wirkung.
Okay, da macht es keinen Unterschied, aber bei Immunsuppressiva sollte man schon bei der gleichen Herstellerfirma bleiben.
Genau, ja.
Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank, Caro, dass du uns das sehr komplexe Thema der Immunsuppression so verständlich erklärt hast. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche für kommende Folgen, schreibt sie einfach gerne in die Kommentare. Wir wollen nämlich vor allem auch die nephrologischen Themen für euch aufklären, die euch interessieren. Bevor wir zum Ende kommen, Caro, was sind für dich die drei wichtigsten Punkte, die du noch betroffenen Patientinnen und Patienten als Take-Home-Message mitgeben möchtest?
Genau, ja, zum einen auf jeden Fall der Medikationsplan. Der liegt mir sehr am Herzen. Das macht einfach für alle Beteiligten macht es einfach auch leichter für sie selber, weil sie ja dann auch wissen, was nehme ich eigentlich alles, aber auch eben für ihr Behandlungsteam, um eben Wechselwirkungen zum Beispiel einschätzen zu können. Dann wichtig ist es eben, dass man die Medikamente regelmäßig einnimmt und regelmäßig Spiegelkontrollen macht, gerade auch wenn sich irgendwelche Umstände verändern, und niemals eigenständig irgendetwas absetzen. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben irgendwie Nebenwirkungen und irgendwas ist, fühlt sich nicht richtig an, kontaktieren Sie Ihr Behandlungsteam, aber setzen Sie bitte niemals eigenständig Ihre Arzneimittel ab.
Das waren wirklich nochmal drei sehr wichtige Punkte, die ich auch so unterschreiben würde. Vielen lieben Dank, Caro. Die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Mir auch.
Und hoffentlich bis bald.
Ja, bis bald.
Tschüss.